Wo der auferstandene Christus verkündigt wird, da kommt etwas in Bewegung. Und das erlebt einer, den ich gerne vorstellen möchte. Ich liebe Biografien, Lebensbilder, Menschen, die in der Bibel dargestellt werden und wie ihre konkreten einzelnen Vertrauensschritte ausgesehen haben. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass das eigentlich klein anfängt. Wobei klein dann auch wieder unterschiedlich definiert und verstanden werden kann. Was ist eigentlich klein, was ist groß, was ist sehr wichtig, was ist eher unbedeutend? Vertrauensschritte bei Philippus, nicht einem der direkten Jünger Jesu, sondern einer, der später dazugekommen ist als sogenannter Diakon. Die Apostelgeschichte berichtet über ihn an verschiedenen Stellen in verschiedenen Kapiteln. An so einem regnerischen Tag, vielleicht bleibt er regnerisch, könnte es sein, dass Sie heute Nachmittag dieses wunderbare Buch, die Bibel, zur Hand nehmen, Apostelgeschichte aufschlagen und einfach nochmal nachverfolgen. Was waren so die Stationen von Philippus, in denen er ganz konkret Vertrauen investiert hat? Und mein Eindruck ist, dass das peu à peu bei ihm sich gesteigert hat, Vertrauen zu investieren. Ich habe so eine kleine Liste, für mich persönlich schon seit einigen Jahren an einer bestimmten Stelle im Schreibtisch, wo ganz konkrete Vertrauensschritte beschrieben werden, die ich in meinem Leben gegangen bin. Und das sind Namen, das sind Situationen, die ich damit verbinde und die mir zeigen, und das ist ein Fazit, das ich jetzt schon Ihnen weitergeben möchte, Gott hat immer eine Möglichkeit mehr, als wir Menschen denken können. Gott hat immer eine Möglichkeit mehr, als wir Menschen denken können. Das entspricht dem, was Tiedeke gesagt hat, man muss nur bereit sein, Gottes Wege mitzugehen. Und dann ist alles voller Ziele und Verheißungen. Und manchmal, wenn ich den Eindruck habe, deine Kompetenz, die reicht nicht, deine Erfahrung reicht nicht, deine Leidenschaft reicht nicht, dann schaue ich mir diese Liste an. Und dann verbinde ich damit Situationen, wo das Hin und Her, entscheide ich mich jetzt dafür, wovon ich glaube, dass mir das auch andere bestätigen. Da ist eine offene Tür und da ist ein Weg, der dir gezeigt wird und nun investiere das Vertrauen, diesen Weg auch zu beschreiben. Ganz konkrete Situationen, die mich ermutigen, jetzt hier und heute wieder Vertrauen zu investieren. Und ich weiß nicht, was Ihr konkreter Vertrauensschritt, vielleicht heute noch, vielleicht morgen, vielleicht in den nächsten Wochen sein könnte. Ich finde das ganz spannend bei Philippus. Und sein erster Vertrauensschritt, der hat mit Umkehr zu tun, mit Bekehrung zu tun. Ich stelle mir das so vor, dass er einer von Tausenden ist, die die Predigt des Petrus zu Pfingsten in Jerusalem hören. Da erleben wir ja schon recht veränderte Jünger. Jünger, die zu Ostern noch recht versteckt ihre Existenz gefristet haben. Gar nicht voller Hoffnung, Jesus als Auferstandenen zu verkündigen. Eher irgendwo verkrümelt. Aber dann in Jerusalem zu Pfingsten predigt Petrus, redet von dem Christus und dann kommt etwas in Bewegung. Philippus, einer von Tausenden, der dabei ist, der das hört. Und Philippus hat einen griechisch sprechenden Hintergrund, einen sogenannten hellenistischen Hintergrund. Er hat seine Tradition, er hat seine Erfahrung, er hat seine religiösen Vorstellungen, seine religiösen Wurzeln und nun hört er von dem Christus, dem Auferstandenen. Er hört das ziemlich klar und deutlich von Petrus. Und nun muss er Vertrauen investieren. Vertraue ich dem, was Petrus da verkündigt, mehr als dem, was ich kenne? Vertraue ich dem, was Petrus da verkündigt, mehr als dem, was mir meine Lehrer beigebracht haben, was mir meine Eltern beigebracht haben? Wie stehe ich denn dazu? Und die Apostelgeschichte 2 berichtet darüber, dass viele, so wie Philippus, das hören und dass ihnen diese Botschaft ans Herz geht. Dass sie merken, hier ist ein ganz konkreter Schritt jetzt nötig, mit dem ich bezeuge, in Zukunft mein Vertrauen auf das zu setzen, was Christus stellvertretend am Kreuz von Golgatha für mich getan hat. Das ist der Weg zum Frieden mit Gott. Das ist der Weg zum Heil. Werde ich diesen Weg gehen? Und diese Entscheidung trifft Philippus an diesem Tag. Und er kehrt um und lässt sich taufen und gehört damit zu der ersten Gemeinde. Ein erster Vertrauensschritt, also das Abwägen, auch das rationale Überlegen, wie ist das mit dem, was Petrus da verkündigt. Gleichzeitig und parallel das Wirken des Heiligen Geistes, das Ziehen Gottes, das Ziehen des Vaters. Ohne dieses Ziehen kann niemand zu Gott kommen, wie Jesus das einmal gesagt hat. Aber, und das merken wir bei Philippus und vielen tausend anderen, die an diesem Tag diesen konkreten Schritt gehen, dass sie herausgefordert sind, dass sie Antwort geben können, dass sie in der Lage sind, als Menschen zu reagieren auf diesen Anspruch Gottes. Und somit gehört Philippus zu 3000 Gemeindemitgliedern in Jerusalem, einer von 3000. Und was macht er? Er macht nichts Außergewöhnliches. Er macht das, was viele tausend anderen in dieser Gemeinde auch tun. Apostelgeschichte 2 berichtet darüber, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Und da könnte es sein, dass manche sagen, naja, also das ist ja nun nichts Außergewöhnliches, sich mit der Lehre der Apostel zu beschäftigen. Wir tun das heute in der Form des Wortes Gottes, das wir so vorliegen haben. Damals war das eher eine mündliche Geschichte, dass die Apostel berichteten, dass sie lehrten und dass es sich darüber austauschte. Was heißt das denn, was Jesus da verkündigt hat für mein konkretes Leben in und um Jerusalem und darüber hinaus? Sie beten, sie haben Gemeinschaft miteinander in Hausgemeinschaften, aber auch durch die Verkündigung im Tempel. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, was Philippus da tut. Aber er tut damit genau das, was Jesus seinen Leuten in Johannes 15 gesagt hat. Bleibt in mir und ich in euch und ihr bringt viel Frucht. Bleibt an mir dran. Und das sind Merkmale des Dranbleibens an Jesus, dass ich mich mit seiner Botschaft beschäftige, dass ich bete, dass ich Gemeinschaft habe mit anderen. Und das kann man unterschätzen. Man kann klein von diesen Mitteln denken. Und doch ist es ganz entscheidend wichtig. Bleibt an mir dran. Und dann passiert etwas. Und genau das erfährt eben auch Philippus. Er investiert das Vertrauen, sich mit der Lehre der Apostel zu beschäftigen, mit den anderen Gemeinschaft zu haben, zu beten, das Abendmahl zu feiern. Genau das tut er. Und eine Auswirkung in Jerusalem war die, dass diese Gemeinde entdeckt hat, wir müssen neben der Verkündigung des Evangeliums diakonisch tätig werden. Hier gibt es Menschen, die Hilfe brauchen. Hier gibt es Witwen aus dem Judentum, hier gibt es Witwen aus dem Griechentum, griechisch sprechende Witwen, die Hilfe brauchen. Das sehen sie. Das heißt, wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wer betet, der kann gar nicht anders, als von der Liebe bewegt, das in den Blick zu bekommen, was hier und heute getan werden muss. Und das sieht in Jerusalem anders aus als in Dillenburg. Aber sie sehen das und sie schaffen eine Struktur von Mitarbeitern, die dann für diese konkrete diakonische Arbeit an den Witwen zuständig ist. Und das ist der nächste Vertrauensschritt, mit dem Philippus konfrontiert wird. Die Gemeinde entdeckt und wird auch dazu aufgefordert, sich nach Mitarbeitern umzuschauen, die diese diakonische Arbeit der Witwenversorgung tun sollen. Apostelgeschichte 6 berichtet darüber. Und die Gemeinde schaut sich um. Und die Gemeindeleitung hat Kriterien vorgegeben, nach denen die Gemeinde nun Ausschau halten soll nach befähigten Mitarbeitern. Die Gemeinde wird hier also voll mit einbezogen. Und ich glaube, dass das wegweisend ist, auch für uns heute als Gemeinde vor Ort, wie finden wir Mitarbeiter, nach welchen Kriterien geht das, welche Begabungen brauchen sie und dass die Gemeinde hier voll mit einbezogen wird. Und so gehen sie dann auch auf Philippus zu weil sie bei ihm entsprechende Begabungen entdeckt haben. Und sie fragen auch Philippus neben anderen, unter anderem Stephanus, ob er zu dieser Verantwortung bereit ist. Ein nächster Vertrauensschritt, Mitarbeit, Verantwortung übernehmen, Verantwortung für Gelder, für Verantwortung für Menschen, die Hilfe brauchen, Verantwortung einzuschätzen, wie viel Hilfe braucht dieser Mensch und wie gehen wir damit um. Mitarbeit, seine Gaben einsetzen. Philippus ist dazu bereit. Er überschlägt, denke ich, auch die Kosten. Er überlegt sich, was bringt das? Und viele Mitarbeiter entdecken ja auch, in dem Moment, wo ich zur Mitarbeit bereit bin, stehe ich auch noch mal stärker im Fokus der Betrachtung, auch im Fokus der kritischen Betrachtung. Es soll ja immer noch konsumierende Gemeindemitglieder geben, die mitarbeiten, die sich einbringen, etwas stärker kritisch sehen. Und Mitarbeiter werden dann auch kritisch gesehen und beurteilt. Und manche anderen bekommen das mit und denken, wenn es um Mitarbeit geht, ganz vorsichtig, dünnes Eis. Ich habe mit meinem Beruf, mit meiner Familie und so weiter genug zu tun. Mitarbeit, die auch noch kritisch bewertet wird von Gemeindemitgliedern, das muss nicht sein. Und so schlummern, glaube ich, in unseren Gemeinden noch viele Begabungen und Begabte vor sich hin und bringen nicht ihre Fähigkeiten und Kräfte ein. Philippus macht das anders. Er entscheidet sich für die Mitarbeit. Und er erlebt, wie seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten notwendig sind. Wie durch ihn und andere Not verändert wird. Wie Menschen geholfen wird. Und zu meinen stärksten Erfahrungen gehört es, mitzubekommen, wenn Menschen geholfen wird. Wenn Menschen sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir zu reden. Danke für die 100 €, die mir geholfen haben. Danke für die 1.000 €, die mir geholfen haben, in diesem Jahr besser durchzukommen. Danke für dein Ohr, danke für deine Hand und danke für das Evangelium und danke für das Gebet. Das sind ganz starke Erfahrungen in meinem Leben, die immer auch mit Mitarbeit zu tun haben. Und ich glaube, dass Gott mich und uns zu Erfahrungen bringen möchte, wo wir ins Staunen kommen über seine Möglichkeiten, die aber mit einer ganz banalen Mitarbeit oft zu tun haben. Philippus ist dazu bereit. Er wagt diesen Vertrauensschritt. Und die Gemeinde in Jerusalem wächst weiter, zieht weitere Kreise durch diese konkrete diakonische Verantwortung, die sie übernehmen. Und trotz einer vorbildlichen Arbeit in Jerusalem, trotz einer vorbildlichen Gemeindesituation in Jerusalem, kommt es zur Verfolgungssituation. Eingeleitet durch das Verhör des Stephanus, der dann auch gesteinigt wird, umgebracht wird von den Machthabern, von denen, die Macht haben in Jerusalem. Und Philippus bekommt das ja mit. Stephanus ist ja ein Mitdiakon, ein Freund, ein Gemeindemitglied, der umgebracht wird. Was macht das mit einem Menschen wie Philippus? Einmal, es läuft nicht alles 100% geradlinig und mit aufsteigender Tendenz. Da gibt es Rückschläge. Trotz einer vorbildlichen Gemeindearbeit wird die Gemeinde verfolgt. Warum? Weil es ans Eingemachte geht. Weil diese Gemeinde sagt, in keinem anderen ist das Heil als nur in Jesus Christus. Und ich sage voraus, je stärker wir das betonen, hier und heute, umso mehr Gegenwind werden wir bekommen und wir sollten uns darauf einstellen. Warum wird die Gemeinde verfolgt? Weil sie sagt, in Jesus Christus werden sich beugen aller Menschen Knie. Ein christozentrisches Bekenntnis, das andere verbieten wollen. Und wenn es um diese fundamentalen Werte geht, dann ist leider festzustellen, dass das diakonische Engagement und dass die vorbildliche Gemeinschaft einer Gemeinde nicht vor Verfolgung schützt. Das erlebt Jerusalem. Und Philippus fragt sich, wer hat denn jetzt die Macht? Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Geht hin, verkündigt das Evangelium. Ich bin bei euch an allen Tagen bis ans Ende der Welt. Ja, wo war denn dieser Herr, als sie die Steine auf Stephanus geschmissen haben? Als der jämmerlich krepiert ist? Wo war denn dieser Herr, der angeblich die Macht hat? Und ich glaube, dass es manche solcher Fragen auch unter uns gibt, wo wir nicht verstehen, warum Gott Dinge zugelassen hat, Wege zugelassen hat, die uns an solche ganz schwierigen Fragen hingeführt haben. Wer hat denn jetzt die Macht? Ist Jesus wirklich mit dabei? Bewahrt er seine Leute oder lässt er Dinge zu, die wir einfach nicht kapieren? Als mein Vater mit 32 Jahren starb, da bin ich manches Mal an seinem Grab gewesen, wo drauf stand, Gott der Fels, denn alle seine Wege sind recht. Und ich habe da manchmal dann zu knabbern gehabt. Ist das recht? Ist das ein gerechter Gott, der so handelt, der das zulässt? Aber ich staune über die Möglichkeiten und den Beistand, den Gott gibt. Dieser Philippus muss fliehen. Er muss weg aus Jerusalem. Und er flieht in die Hauptstadt der Samaritaner, nach Samarien, das alttestamentliche Sichem. Was macht er dort? Er verkündigt das Evangelium. Und ich frage mich, wie schafft Gott das? Wie schafft unser Herr das, dass Menschen an existenzielle Fragestellungen herangeführt werden, auf die sie keine vollgültige oder vollmundige Antwort finden? Aber trotz dieses Zweifels, trotz dieser Enttäuschung, trotz dieser elementaren Glaubensfragen verkündigen sie das Evangelium. Wie macht unser Herr das? Anscheinend schafft er es, sie so festzuhalten, dass sie das noch können, trotz der ungelösten Fragen. Trotz der nagenden Zweifel verkündigen sie das Evangelium so überzeugend, dass Menschen in Sichem zum Glauben kommen. Die Samaritaner kommen zum Glauben. Was sich kein Jude so richtig vorstellen konnte. Denn die hatten so ihre Probleme miteinander, was Glaubensverständnisse angeht. Und die kommen in Massen zum Glauben. So sehr, so viele, dass Petrus und Johannes auch noch dazukommen müssen, um diese Erweckungsarbeit nun zu begleiten. Es kann sein, dass du dich mit Fragen herumschlägst, die dich an den Grund deiner Existenz bringen. Dinge, die du nicht verstehst. Warum Gott das zulässt. Aber meine Erfahrung ist, dass er in einer Art und Weise festhält, die mich zum Pastor hat werden lassen. Zum Mitarbeiter im Reich Gottes. Obwohl ich nicht weiß, immer noch nicht weiß, warum, wozu war das gut, dass meine Mutter mit einer großen Landwirtschaft und zwei kleinen Jungs dann alleine sein musste. Keine Ahnung. Aber diese Frage spielt keine so große Rolle mehr. Vertrau darauf, dass Gott dich festhält und dass er dich weiterführt zu einem nächsten Vertrauensschritt. Und der kommt auch wieder bei Philippus. Stellt euch vor, da gibt es eine Menge zu tun in Sichem. Eine Menge Leute kommen zum Glauben, es müssen Glaubensgrundkurse, Alpha-Kurse durchgeführt werden, Seelsorge ist zu organisieren, diakonische Herausforderungen müssen beachtet werden und so weiter. Eine Menge Arbeit und dann kommt da die Stimme Gottes, ein Botschafter, ein Engel, der sagt, stell dich an die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ich denke, Philippus hat den Eindruck, Engel haben keine Ahnung von Missionsstrategie. Ob so ein Engel bei der Allianzmission angenommen würde, ich weiß es nicht. Hier gibt es doch so viel Arbeit. Hier gibt es so viel zu tun. Wie kann mich denn ein solcher Botschafter Gottes jetzt wegbringen von dieser Arbeit? Und ich soll mich an eine dusselige, einsame Straße stellen. Auch noch in der Mittagszeit. Und wer schon mal in Israel war, der weiß, wie heiß das da werden kann. Eine einsame Straße, die von Dillenburg nach Aibach führt. Und hier geht die Post ab. Hier bricht Erweckung los und Lothar soll sich an die einsame Straße stellen, die von Dillenburg nach Aibach führt. Die Gemeindeleitung würde sagen, hör mal, wo hast du denn studiert? Bei wem hast du denn Missionswissenschaft gehabt? Was ist das denn jetzt für ein Ding, dass du hier weg willst, wo es so viel Arbeit gibt? Und ich staune über diesen Philippus, dass der erstens nicht daran festhält, zu meinen, ohne mich läuft hier nichts mehr, wenn ich hier weggehen sollte als der, bei dem die Fäden zusammenlaufen, dann bricht doch diese Erweckung übermorgen zusammen. Das glaubt er nicht. Da erlebe ich ja manchmal auch andere Menschen in Gemeindeleitung oder auch als Pastoren, die das wirklich glauben. Wenn ich jetzt hier weggehe, dann bricht alles zusammen. Und dann halten sie fest und halten fest und halten zu lange fest. Nein, Philippus weiß und hat das auch gelernt, mein Herr wird Wege und Menschen finden, die die Arbeit weiterführen. Davon gehe ich aus. Und ich gehe davon aus, dass der Ort, von dem ich glaube, dass da nichts passieren wird, nämlich diese einsame Straße nach Gaza, dass der Ort für Gott zu einem Ort werden kann mit einer geschichtlichen Entwicklung, mit einer historischen Dimension. Das ist Vertrauen. Der Ort, von dem ich glaube, da wird nichts passieren. Da werde ich mit den Füßen im Bauch stehen, da werde ich schwitzen wie ein Bär und es wird nichts passieren. Der Ort wird durch das, was Gott tun kann, zu einem Ort historischer Dimension. Und dann steht er da, schwitzt vor sich hin und dann kommt, wie Luther übersetzt hat, der Kämmerer aus dem Mohrenland, ein äthiopischer Finanzminister. Er wollte in Jerusalem einen Gottesdienst besuchen, wollte in den Tempel, das durfte er nicht. Einmal, weil er Heide war, zweitens, weil er ein Eunuche war, kein richtiger Mann mehr. Da gab es Gesetze und da durfte er nicht in den Tempel. Aber Finanzminister haben in der Regel ja Geld und so hat er sich eine Schriftrolle gekauft. Jesaja. Und da versucht er drin zu lesen. Und Philippus steht da und dann wird ihm klar gemacht, halte dich an diesen Wagen. Und das macht er dann auch. Er fragt den Äthiopier, was er denn da liest. Und der sagt, naja, ich lese da die Jesaja-Rolle, aber ich verstehe nicht ganz, um wen geht's denn hier überhaupt bei diesem Gottesknecht. Und dann legt Philippus diese Jesaja-Stelle aus. Verkündigt Evangelium. Und dieser Äthiopier kommt zum Glauben. Und dann gibt es eine ganz tolle Stelle in Apostelgeschichte 8. Da wird er getauft von Philippus. Und dann heißt es da, auf einmal war Philippus weg und der Äthiopier zieht seine Straße fröhlich. Das finde ich schon ziemlich phänomenal. Der geht in eine ungewisse Zukunft. Der weiß gar nicht, ob er seinen Job behalten kann mit diesem neuen Glauben. Und er zieht seine Straße fröhlich. Wie schafft unser Herr das? Wie schafft unser Herr das, dass so einer mit einer ungewissen Zukunft seine Straße fröhlich zieht, weil er Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat? Das verändert und erfüllt ihn so, dass die ungewisse Zukunftsperspektive nicht die entscheidende Rolle spielt. Wie schafft unser Herr das? Nebenbei gesagt, Philippus quälte ja die Frage, wer hat denn jetzt die Macht? Und als er in Sichem, in Samarien, das Evangelium verkündigt und feststellt, dass die Samaritaner zum Glauben kommen, da erinnert er sich vielleicht an etwas, was Jesus seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und in Samarien bis an die Enden der ganzen Welt. Und nun erlebt er, dass in Samarien Leute zum Glauben kommen. Wer hat denn jetzt die Macht? Wer erfüllt denn nun seine Verheißung? Philippus, ich muss zum Ende kommen mit dieser wunderbaren Biografie. Philippus bleibt einige Zeit dann noch am Mittelmeer, ist ja auch ganz schön dort, lernt eine Frau kennen, hat 4 Töchter. Er bekommt den Beinamen der Evangelist, also nicht mehr Diakon, sondern Evangelist. Und dann passiert noch etwas ganz Wichtiges in seinem Leben. Es will einer vorbeikommen, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Es will einer ein paar Tage bei ihm bleiben, den Philippus eigentlich hassen müsste. Es ist derjenige, der die Kleider des Stephanus festgehalten hatte, als die anderen ihn gesteinigt haben. Es ist Saulus, mittlerweile Paulus, ein bekannter Evangelist und Missionar. Und auf seinem Weg nach Jerusalem will er in Caesarea Halt machen. Apostelgeschichte 21 berichtet darüber und er kehrt bei Philippus ein. Und Philippus beherbergt ihn über mehrere Tage. Vertrauen investieren auch dahin, dass ich sage, ich verzichte auf Vergeltung, ich verzichte auf Rache, ich verzichte auf Wiedergutmachung. Gott hat an diesem Saulus gearbeitet. Wer bin ich, das in Frage zu stellen? Wer bin ich, nun eine alte Rechnung aufzumachen und ihm die zu präsentieren? Nein, es ist Vergebung dran, nicht Rache, sondern Versöhnung. Und auch dazu ist Philippus bereit. Philippus, einer, der ganz konkrete Vertrauensschritte geht und für mich darin ein großes Vorbild ist. Damit zu rechnen, dass Gott immer eine Möglichkeit mehr hat, als ich mir das vorstellen kann. Davon auszugehen, dass der Ort oder auch der Mensch, von dem ich denke, dass da was zu investieren, das bringt doch gar nichts, dass das für unseren Herrn ein Ort sein kann, ein Mensch sein kann, mit historischer Dimension. Denn das hat seine Wirkungsgeschichte gehabt, dass dieser Kämmerer dann zum Glauben gekommen war. Das hat seine Wirkungsgeschichte gehabt darin und dort, wo er wieder zurückgegangen ist. Der Glaube ist nicht bei ihm geblieben, sondern hat sich in Äthiopien ausgeweitet. Bis in den Süden Ägyptens, koptische Christen und so weiter. Diese Wurzeln sind hochinteressant in der Kirchengeschichte einmal nachzuverfolgen. Wer hätte das gedacht von dieser einsamen Straße nach Aibach? Ich wünsche euch und Ihnen Vertrauen, den nächsten konkreten Vertrauensschritt mit Gott mitzugehen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das sehr genau gezeigt wird. Und verachten Sie nicht diesen ersten kleinen Schritt, der dazu vielleicht nötig ist. Wir wollen beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, dafür möchte ich dir danken, dass du unser Vertrauen möchtest und auch manches Mal herausforderst. Und ich möchte dir einfach dafür danken, dass du es hinbekommst, uns festzuhalten, auch in Situationen, wo wir keine Antworten finden auf uns quälende Fragen, wo wir fast schon unseren Glauben aufgeben wollen, weil wir an deiner Macht zweifeln, weil wir nicht verstehen können, was da gerade passiert, wenn Freunde im Sterben liegen, wenn junge Menschen auf einmal weg sind und wir keine Antworten haben. Herr, wir bitten dich, halt uns fest, so wie du Philippus festgehalten hast. Erhalte uns die Freude an dir, so wie er voller Überzeugung dann auch in Sichem dein Evangelium verkündigt hat und Menschen zum Glauben kommen konnten. Herr, wir wünschen uns dieses Vertrauen, dass wir auch dann noch investieren, wenn wir den Eindruck haben, das bringt doch nichts. An diesem Ort, in dieser Situation, weil wir unsere Maßstäbe, unsere Erfahrung, unsere Tradition zum Maßstab machen und gar nicht so sehr mit deinem Eingreifen und deinem Können rechnen. Herr, mach uns klar, was du von uns möchtest und schenk uns das Zutrauen, dass deine Wege gut sind. Und lass uns dann auch diesen Weg beschreiten. Amen.